Willkommen bei Deutschland, du kannst das, einem Podcast der Arbeiterwohlfahrt. Thema diesmal Drohkulisse Bürgergeld. Mit Helena Steinhaus vom gemeinnützigen Verein Sanktionsfrei e.V. Hallo Helena.
Hallo Holger, freut mich.
Was genau macht Sanktionsfrei?
Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der sich für die Belange von Erwerbslosen einsetzt. Also letztendlich für eine menschenwürdige Grundsicherung. Und das tun wir aber auch praktisch, indem wir finanzielle Kürzungen der Jobcenter eben mit Geld ausgleichen und indem wir auch juristisch gegen falsche Bescheide vorgehen und aber auch indem wir ganz viel Öffentlichkeitsarbeit zum Thema Armut und Erwerbslosigkeit machen und natürlich die politische Debatte begleiten.
Warum macht ihr das? Das ist doch eigentlich gar nicht unser Job, so als Zivilisten, sag ich mal. Dafür gibt es doch einen Staat.
Naja, also kritische Zivilgesellschaft macht ja im besten Fall, begleitet ja viele Themen. Und insofern, ja, auf eine Art hast du recht, das ist nicht unser Job, weil wir tatsächlich ganz häufig mit Menschen zusammenarbeiten oder in Situationen Menschen begleiten, die so prekär sind, dass sie kurz davor sind, ihre Wohnung zu verlieren oder so. Und natürlich könnte man sagen, das ist eigentlich Aufgabe des Staates, aber der versagt da auf jeden Fall grandios. Also ja, das Bürgergeld war eine Katastrophe, Hartz IV auch, und die neue Grundsicherung wird auf jeden Fall schlimmer. Und deswegen machen wir das, weil ganz viele Menschen unterhalb des Existenzminimums leben und weil auch das Existenzminimum viel zu knapp berechnet ist.
Wie bist du eigentlich dahin gekommen?
Na, wir haben uns vor 10 Jahren, als diese Sanktionspraxis eigentlich zu Höchstform lief, haben wir uns gefragt, wie man eigentlich letztendlich Hartz IV sanktionsfrei machen kann, und haben uns eben wir haben es damals genannt, einen Hack ausgedacht, also indem wir automatisiert Widerspruch raussenden gegen Sanktionen, dann unsere AnwältInnen einschalten, die den Widerspruch begründen, und parallel aber, und das ist das Wichtigste, würden wir die Sanktionen finanziell ausgleichen, weil Sanktionen auch bei Widerspruch keine aufschiebende Wirkung haben. Das ist in jedem Rechtsbereich anders. Also wenn man zum Beispiel einen Steuerbescheid bekommt und da steht, sie müssen jetzt 70.000 Euro zahlen, dann kann man immer erstmal sagen, hey, stopp, das kann so nicht sein. Und dann hat das eine aufschiebende Wirkung, bis festgestellt wurde, dass es aber doch so ist oder eben nicht so ist. Und bei Sanktionen ist das nicht so, obwohl es ja gerade da um Menschen geht, die gar nichts haben. Genau, deswegen gleichen wir immer auch für die Dauer einer Sanktion das gekürzte Geld finanziell aus.
Und dafür habt ihr den, das hast du eben gesagt, Solidartopf. Wie viel ist da drin?
Da ist so viel drin, wie ihr alle uns gebt. Weil es ist Spenden, wir sind spendenfinanziert schon immer gewesen.
Komplett, also gar nichts von staatlicher Seite, irgendwelche Stiftungen?
Nein, überhaupt nicht. Wir sind, wir sind Staatsfeind. Nee, Förderungen, auch für Stiftungen sind wir eigentlich nie sexy gewesen. Die einzigen, die uns irgendwann mal angefangen haben zu unterstützen, dafür bin ich sehr dankbar. Und die unterstützen nicht nur mit Geld, sondern auch mit Know-how und irgendwie Kampagnenerfahrung. Das sind Campact. Von denen hatten wir ab und zu mal Förderungen. Aber nee, eigentlich fast alles ist einfach spendenfinanziert. Und wir haben die sogenannten Heartbreaker, das sind unsere DauerspenderInnen, die monatlich unsere Basis letztendlich bilden. Und die können selbst entscheiden, wie viel Geld in den Solitopf gehen und wie viel in die Vereinsarbeit. Und mittlerweile haben wir monatlich über 27.000 Euro durch die Heartbreaker im Solidartopf. Und dann gibt es immer noch Einzelspenden, die dazukommen und teilweise auch Rückzahlungen, sodass wir mittlerweile, also wir hatten jetzt in den letzten Monaten können wir oft locker 35.000 bis 45.000 Euro an die Leute im Monat umverteilen.
Rückzahlungen? Das heißt, die Kohle, die ihr den Leuten gebt, das ist nur geliehen?
Nicht immer, nein. Aber Leute, die sich auskennen im SGB II, die haben vielleicht schon aufgehorcht, weil das war kein Vorwurf, sondern das ist ganz logisch, dass man da nicht drauf kommt, wenn man dem Thema fremd ist. Aber alle eben, die sich ein bisschen auskennen, die werden fragen, wie könnt ihr denn den Leuten Geld geben? Es gilt doch das Zuflussprinzip im SGB II, das wird doch verrechnet mit dem Regelsatz.
Ja.
Genau, aber wir machen das so, dass es nicht verrechnet werden darf, über verschiedene Wege. Also wir überweisen als Schenkung in verschiedenen Fällen, wenn wir wissen, dass wir juristisch gar nicht gegen eine Situation vorgehen können. Also zum Beispiel, wenn wir einfach nur Geld überweisen, weil eine alleinerziehende Mutter schreibt, sie hat wirklich nicht genug Geld, um über den Monat zu kommen, dann machen wir manchmal so Soli-Beträge, 150 Euro oder so. Die überweisen wir dann unter Angabe des Tafelparagrafen 11a SGB II Absatz 4. Und der berechtigt Organisationen der freien Wohlfahrtspflege dazu, bestimmte Leistungen an Bedürftige zu senden, auch finanzieller Natur. Und da müsste dann das Gericht im Einzelfall entscheiden, ob diese Zahlung angerechnet werden darf oder nicht. Also in seltenen Fällen sind da mal so beflissene SachbearbeiterInnen, die das versuchen. Und dann schalten sich unsere AnwältInnen ein und regeln das. Bisher haben wir das immer hingekriegt und es ist wirklich der absolute Ausnahmefall, dass das mal passiert. Und die andere Überweisungsmethode bei uns ist Darlehen. Also wenn wir genau wissen oder ziemlich sicher wissen, wir bekommen das Geld wieder. Und es geht eher oft um sehr hohe Beträge. Also zum Beispiel, wenn eine Kaution nicht übernommen wurde vom Jobcenter, weil die Miete nicht angemessen ist, weil sie 50 Euro über der Angemessenheitsgrenze liegt oder so.
Dann übernehmen die komplette Kaution nicht?
Genau. Die Kaution, die ja eh nur ein Darlehen wäre, die also abgestottert werden muss mit 10% des Regelsatzes, das ist eines der Riesenprobleme von Leuten, die umziehen müssen. Sie finden keine Wohnung, die angemessen ist. Dann finden sie irgendeine Wohnung, die ein bisschen darüber ist. Dann werden aber weder die Umzugskosten gezahlt, noch die Kaution, noch die Nebenkosten. Ne? Das sind, also wir befinden hier uns wirklich in einem Bereich, der wirklich menschenfeindlich ist. Und wenn wir in solchen Fällen juristisch dagegen vorgehen, weil häufig kann man Angemessenheitsgrenzen noch irgendwie durchsetzen in Härtefällen oder Ausnahmesituationen oder was auch immer, wenn man nachweisen kann, dass es wirklich nichts anderes gibt. Dann zahlen wir diese Kaution zum Beispiel als Darlehen aus und vereinbaren mit den Leuten eine Rückzahlung. Entweder wenn das Jobcenter alle die gesamte Kaution übernommen hat, auf einen Schlag oder eben auch über eine monatliche Rückzahlung, weil wir müssen gucken, dass die Jobcenter nicht sagen, oh, da ist aber jemand signifikant über dem Regelsatz, wir ziehen das ein, ne?
Mit Verlaub, aber das mit der Kaution, das klingt wie ein mieser Trick, um Leistung verweigern zu können.
Ja, das sind alles miese Tricks. Ich sag's dir, Holger.
Ist das, ich will jetzt keine Verschwörungstheorie verbreiten, aber ist das gewollt von irgendwoher oder ist das ein Systemfehler, der sich immer weiter fortschreibt und verästelt und...
Das ist kein Systemfehler, sondern das ist bewusst, das ist bekannt, das ist einfach geltendes Gesetz. Die Absicht ist, so wenige Gelder wie möglich an die Menschen, die sie brauchen, zu verteilen. Und also so harte Regeln wie möglich zu finden, um Gelder zu verwehren. Und da wird dann eben nicht darauf geguckt, wie geht's den Leuten und was macht das mit denen, sondern da geht's einfach nur darum, ja, wie kann ich weniger Geld auszahlen. Und das ist ja, es entbehrt ja jeder Logik, dass man die Kaution dann nicht übernimmt, weil die angemessenen Mietkosten werden dann zum Beispiel übernommen. Also wenn dann jetzt zum Beispiel die neue Wohnung 540 Euro kostet, aber es sind nur 410 Euro anerkannt, dann müssen die Leute das aus ihrem Regelsatz ausgleichen. Deswegen leben ja 12% der Menschen im Bürgergeld unterhalb des Existenzminimums, weil sie Mietkosten selbst zahlen müssen. 12%, das sind 325.000 Haushalte. Und genau, diese angemessenen Mietkosten werden dann übernommen, aber eben nicht die Kaution, teilweise nicht die Energiekosten, Strom ja sowieso nicht, und auch nicht die Umzugskosten, die eigentlichen. Und das selbst, wenn die Leute umziehen, weil die Jobcenter sie aufgefordert haben, umzuziehen, weil die Wohnung zu teuer ist.
Entschuldigung, damit habe ich nicht gerechnet.
Ja. Es ist wirklich schlimm. Also ich sag's dir, es ist kein Spaß, was wir machen auf eine Art.
Wer kann sich eigentlich alles an euch wenden?
Eigentlich, wir sagen immer, vor allem Menschen im Bürgergeld. Und das ist auch so, dass die meisten, die sich an uns wenden, tatsächlich Bürgergeld beziehen. Aber wir haben auch Leute, die Grundsicherung beziehen. Also Leistung nach SGB 12. Das sind diejenigen, die gar nicht...
Das ist Stütze. Das ist das, was man Stütze nennt. Ne? Das ist nochmal was anderes.
Bild nennt alles Stütze. Also, nee.
Es gibt einen Unterschied zwischen Grundsicherung und Bürgergeld.
Also eigentlich die Grundsicherung jetzt ist SGB 12. Oder man kann auch, oder vielleicht ist auch Grundsicherung alles Mögliche, die Grundsicherung im Alter. Bürgergeld ist das, was arbeitsfähige, erwerbsfähige, okay, Leistungsberechtigte eigentlich bekommen.
Also
aber
Bürgergeld ist eine Teilmenge der Grundsicherung.
Genau, wenn man so will. Okay. Und das sind die Leistungen nach dem SGB II. Dann gibt es Leistungen nach dem SGB XII. Das bekommen Leute, die gar nicht mehr arbeitsfähig sind.
Ist das nicht Rente?
Nee, es gibt ja Leute, die können nicht arbeiten. weil sie krank sind und chronisch krank. Das ist, finde ich, auch etwas, was wirklich viel zu wenig beleuchtet wird. Eigentlich ist ja sowieso so, dass ein wirklicher Großteil der Menschen im Bürgergeld sehr krank ist, entweder psychisch oder physisch, oder sie sind Kinder oder sie betreuen Angehörige, die krank sind, oder sie betreuen Kinder oder was auch immer, ne? Und dann gibt es eben in der Grundsicherung, also im SGB 12, Leute, die krank sind, gar nicht arbeiten können. Die sind alle bettelarm. Also es ist eigentlich eine strukturelle Bestrafung von Menschen, die krank sind, die stattfindet. Also eine strukturelle Bestrafung von Menschen, die nicht zum Bruttoinlandprodukt in dem Sinne beitragen können. Die werden einfach per Gesetz verarmt.
Wir reden die ganze Zeit ja über Bürgergeld. Das Bürgergeld heißt jetzt Grundsicherung für Arbeitssuchende.
Wird so heißen, ne?
Wird schärfere Sanktionsmöglichkeiten beinhalten. Ich selbst war noch nie auf staatliche Unterstützung angewiesen. Ihr habt da ja auch so eine Studie gemacht zum Bürgergeld. Wie lebt es sich im Bürgergeld? Also ein bisschen was hast du ja schon erzählt, was mir eher große Augen und fehlende Worte gemacht hat.
Laut unserer Studie, die wir im Juni dieses Jahres veröffentlicht haben, im Rahmen derer wir über 1000 Bürgergeldbeziehende befragt haben, wie es ihnen geht, einfach um mal der öffentlichen Debatte was entgegenzustellen, weil immer über die Menschen geredet wird, anstatt dass man mit ihnen spricht. Und laut dieser Studie ist das Leben im Bürgergeld gezeichnet vom täglichen Verzicht, einfach von Mangel, von Ausgrenzung, Stigma, Isolation, Krankheit und auch Hoffnungslosigkeit darauf, eine Stelle zu finden, die unabhängig macht vom System. Also es ist letztendlich ja auch keine Überraschung, weil wenn wir uns die harten Fakten angucken, was ich vorhin schon erwähnt hatte, also es gibt 5,5 Millionen Menschen im Bürgergeld, davon sind die wenigsten tatsächlich, stehen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung in dem Sinne, und die allerwenigsten stehen dem Arbeitsmarkt überhaupt Vollzeit theoretisch zur Verfügung. Die meisten können gar nicht arbeiten, also können gar nicht Zeiten aus dem System raus, weil sie Kinder und Jugendliche sind, Kinder betreuen, Angehörige pflegen, weil sie Vermittlungshemmnisse haben, solche Sachen.
Selbst wenn ich Teilzeit arbeiten kann, reicht ja oft die Kohle nicht, sodass ich dann trotzdem im Bürgergeld bleibe.
Genau. Das sind die AufstockerInnen, davon haben wir fast 1 Million. Und da wird dann immer vergessen, ne? Wenn jetzt der Mindestlohn so mies angehoben wurde wie letztes Jahr, dieses Jahr und auch im kommenden Jahr, das sind Mindestlohnanhebungen, die kommen einfach den realen Anforderungen nicht bei.
Diese realen Anforderungen, die kann ich statistisch ermitteln. Ich kann auch Leute wie dich fragen, wie viel Mindestlohn wäre denn eigentlich sinnvoll aus deiner Erfahrung?
Ich finde, also wir reden ja beim Mindestlohn von brutto, ne? Das macht man sich auch immer nicht klar. Also der Mindestlohn liegt bei 12,82 Euro brutto, wenn mich nicht alles täuscht. Lass es 84 sein, aber 12,84 Euro oder 82 brutto. Also, und ich sag mal so, 20 Euro Mindestlohn brutto wäre schon nett. Und dann, ja, also ich meine, es gibt ja alles Mögliche. Aktuell ist es ja so, dass der Niedriglohnsektor staatlich subventioniert wird, wenn man so will, weil die Menschen, die zu Niedriglohn oder Mindestlohn arbeiten, Niedriglohn ist ja nicht Mindestlohn, es gibt ja auch noch einen Bereich dazwischen, aber auch Leute im Niedriglohn sind angewiesen und berechtigt, ergänzende Sozialleistungen zu beziehen. Das heißt, wenn Unternehmen, die es sich leisten können, ihre Angestellten schlecht bezahlen, und das tun sie gerne, dann muss der Staat aufzahlen. Und das ist eigentlich der Aufschrei, über den man reden muss oder der eigentlich erfolgen muss, ne? Aber der wird nicht breit getreten, der wird nicht breit geschlagen. Also es gibt dazu mittlerweile auch eine Zahl, die habe ich lange gesucht und jetzt habe ich sie irgendwann mal gefunden, aber nicht parat. Man kann das auch tatsächlich betiteln, um wie viel Geld es da geht, was das für letztendliche Subventionen sind, die der Staat den Unternehmen damit zukommen lässt, anstatt dass er die Unternehmen in die Pflicht nimmt.
So, das Bürgergeld wird demnächst Grundsicherung für Arbeitssuchende heißen. Was wird sich dann ändern? Was sind die Tricks zur Leistungsverweigerung, die du in diesen neuen oder in diesen Änderungen siehst?
Es gibt signifikante Verschärfungen bei der Grundsicherung. Es wird davon geredet, dass Bürgergeld zurückgedreht wird oder zurück zu Hartz IV. Das alles stimmt nicht, sondern es findet eine krasse, eklatante Verschlechterung gegenüber Hartz IV sogar statt. Das muss man sich klar machen, weil die Sanktionsregelungen tatsächlich stark verschärft werden. Also es wird so sein, dass bei der ersten Arbeitsablehnung die Regelsätze zu 100% gekürzt werden können. Das heißt, es wird ein einziges sogenanntes zumutbares Arbeitsangebot abgelehnt und die Leute werden total sanktioniert. Und das nennt sich die Arbeitsverweigererregelung. Und das finde ich auf so vielen Ebenen absurd, dass darüber nicht hoch und runter berichtet wird. Also angefangen schon bei dem Wort Arbeitsverweigererregelung. Also bisher haben wir ja immer über Totalverweigerer geredet und auch da muss man sich klar machen, die Menschen im Bürgergeld, die man als Totalverweigerer bezeichnet, das sind Menschen, die haben zweimal eine Stelle abgelehnt. Und hier muss man aufpassen, welches Wort man verwendet. Sie haben nämlich abgelehnt und nicht verweigert. Ein Kind, das sich auf den Boden schmeißt und mit dem man nicht mehr reden kann, das verweigert. Das ist ein renitentes Kind meinetwegen in dem Moment in der Trotzphase. Aber ein Mensch, der eine Arbeit ablehnt zum zweiten Mal, der lehnt eine Arbeit ab und macht damit Gebrauch von einem Recht, das er hat. Nämlich einem Recht auf freie Berufswahl. Aber es wird die Terminologie so perfide dahin verändert, dass man mit diesen Leuten null Mitgefühl mehr hat. Und dass sich jetzt niederschlägt, also das ist wirklich, hat sich einfach nochmal zugespitzt mit diesem Wort Arbeitsverweigererregelung, die besagt, dass nach einem abgelehnten Arbeitsangebot die Leistung komplett gestrichen werden. Das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen.
Muss das irgendjemand dann belegen? Also ich bin im Bürgergeld, ich gehe aufs Jobcenter, das Jobcenter sagt so, hier Waldweg fegen. Dann sage ich, ja sorry, ich habe in meiner rechten Schulter eine so heftige Arthrose, dass ich den Arm gar nicht mal richtig heben kann. Ich kann das nicht machen. Was passiert dann?
Also man kann Arbeitsangebote ablehnen und dann können SachbearbeiterInnen den Grund dafür akzeptieren, also sozusagen genehmigen. Aber sie können es auch nicht aus verschiedenen Gründen. Also da können ja Differenzen entstehen, warum jetzt jemand sagt, ich möchte das nicht oder ich kann das nicht und die Person am Schreibtisch sagt, sie sehen aber gar nicht depressiv aus, machen Sie das doch einfach.
Lächeln Sie doch mal.
Genau. Oder ja, ich finde, das ist Ihnen zumutbar, auch wenn Sie eine ganz andere Qualifikation haben. Sie dürfen jetzt halt nichts anderes suchen. So in die Richtung eher, ne? Aber wichtig finde ich trotzdem zu sagen, dass da nicht vier Augen drauf gucken auf Sanktionsbescheide oder Leistungsentzüge im Allgemeinen, sondern zwei Augen. Das ist, eine Person vollzieht diese Sanktion komplett alleine.
Wie oft greifen die daneben? Kriegst du das so mit? Also die SachbearbeiterInnen, sind die eher wohlwollend oder sind die eher leistungsverweigernd unterwegs?
Das ist für mich natürlich eine schwierige Frage, weil bei mir die ganzen Problemfälle ankommen.
Ja, okay. Ja.
Aber ich habe Kontakt zu vielen Menschen, die im Jobcenter arbeiten und ich weiß, dass das eine sehr herausfordernde Arbeit sein kann auf verschiedenen Ebenen. Einmal natürlich, weil man tatsächlich auch mit schwierigen Schicksalen umgeht, mit schwierigen Situationen, teilweise natürlich auch mit schwierigen Menschen, ist ja logisch, aber auch mit einer schwierigen Gesetzeslage, mit Anforderungen, die man von oben hat, mit permanenten Gesetzesänderungen und so weiter, mit Zeitdruck, man muss viel zu viele Leute betreuen und so weiter. Es gibt viele, die machen da einen trotzdem sehr guten Job und machen das auch menschlich und mit Herz und Verstand, sag ich mal. Aber es gibt auch sehr viele, die tun das nicht, beziehungsweise die nutzen ihren Ermessensspielraum gegen die Menschen aus oder die haben einfach, weiß ich nicht, also, ne, wenn ich einen Bescheid lese, da steht, nein, wir gewähren Ihnen kein Darlehen für einen Kühlschrank, weil gerade ist draußen kalt, Sie können Ihre Lebensmittel draußen lagern und im Laufe der kalten Wintermonate Geld für einen neuen Kühlschrank sparen, dann frage ich mich schon, wie menschlich diese Person noch drauf ist und was sie eigentlich für eine enge Verbindung zum Jobcenter-Budget hat. Also, da kann ich natürlich nur den Kopf schütteln und solche Bescheide lese ich natürlich.
Viele? Sind das Einzelfälle oder passiert sowas immer wieder? Weil das ist ja eine vollkommen absurde Begründung. Also du brauchst keine lange Hose, es ist ja Sommer.
Genau, nein, das sind so gesehen tatsächlich nicht Einzelfälle, sondern es ist ein strukturelles Problem, weil das Gesetz so ausgestaltet ist, dass es immer wieder passieren kann. Also dass überhaupt, dass zum Beispiel nicht vier Augen drauf gucken mussten auf diesen Bescheid, ist eigentlich schlimm. Es kommen immer diese Rufe nach, es muss entbürokratisiert werden, die Verwaltung muss verschlankt werden und so weiter. Aber auch jetzt ganz neu wird immer wieder geredet, oh, die Sanktionsmöglichkeiten, das ist einfach viel zu schwierig, eine Sanktion zu verhängen. Das dauert viel zu lange, viel zu bürokratisch der Aufwand. Ich sag euch, das ist wirklich Bullshit, weil es gibt Bereiche, in denen muss die Verwaltung stark sein, in denen braucht sie Kapazitäten, weil es geht um das Existenzminimum von Menschen. Man darf nicht, weil man sagt, das ist alles zu viel Aufwand, das noch dem noch mehr die Hürden entziehen. Und solche Ermessens Spielraumsmissbräuche, sage ich jetzt mal, oder überhaupt Machtmissbräuche, die finden natürlich auch statt, weil man das ganz alleine für sich im stillen Kämmerchen ausbrüten kann.
Angeblich passiert das ja alles, um Geld zu sparen. Wie realistisch, denkst du, ist es, dass durch die neuen Regelungen überhaupt merklich Geld gespart wird?
Dadurch wird kein Geld gespart und das ist auch nicht, was ich denke, weil ich so schlau bin, sondern das hat das BMAS selber eingeräumt und das habe ich,
Bundesministerium für Arbeit und Soziales,
weil ich so schlau bin, auch vorher schon gesagt. Und nicht nur ich habe das vorher schon gesagt, sondern eigentlich alle, die sich das kritisch angucken, haben vorher gesagt, das ist Schwachsinn. Durch die Sanktionen und durch alle anderen Verschärfungen wird kein Geld gespart. Jetzt wurde es auch so bestätigt. Das sind Ausreden. Also das Bürgergeld ist eigentlich ein permanenter Whataboutism. Angeblich wird es verschärft, um Geld zu sparen, um die Leute in den Arbeitsmarkt zu drängen. Aber das stimmt nicht. Es wird kein Geld damit gespart und die Leute werden auch damit nicht massenweise neue Arbeit finden, weil es gibt im Zweifel auch diese Arbeitsplätze gar nicht. Es ist ja gerade sogar die Aussicht auf neue Arbeit für Menschen in Grundsicherung oder Bürgergeld historisch schlecht. Also es gibt tatsächlich mehr oder einige Stellen, wo man jetzt nicht unbedingt viele Qualifikationen für braucht, aber tatsächlich ist ja, was dem Arbeitsmarkt mehr fehlt, sind ja Fachkräfte. Wenn du eben aber auf Vermittlungsvorrang setzt, was jetzt tatsächlich in einen eigenen Paragraphen gegossen wird. Der Vermittlungsvorrang bezeichnet den Vorrang vor der Vermittlung in Arbeit, vor Weiterbildung. Also das heißt, es geht nicht darum, dass die Leute vernünftig ausgebildet und qualifiziert werden, was notwendig wäre, weil die Leute im Bürgergeld haben häufig tatsächlich dieses Vermittlungshemmnis, wie man es nennt, schlechte Ausbildung, schlechte Qualifizierung. Aber das wird nicht angegangen, sondern es gilt der Vorrang, die Leute in jede Arbeit zu vermitteln. Egal, ob sie schlecht bezahlt ist, egal, ob sie zu ihren Qualifikationen überhaupt nicht passt und auch egal, ob sie dadurch aus dem Bürgergeldbezug rauskommen oder ob sie dadurch AufstockerInnen bleiben.
Heißt das, ich gehe zum Amt und sage, Tach, ich würde gerne eine Umschulung zum Tischler machen und das Amt sagt, nö, da hinten kannst du Essen ausliefern.
Genau. Und das ist gerade im Bürgergeld aktuell nicht so. Aber der Vermittlungsvorrang bekommt jetzt einen eigenen Paragraphen. Der wird sogar noch mal stärker hervorgehoben als zu Zeiten von Hartz IV, wo es den schon mal gab. Und das in Zusammenhang da mit der sogenannten Arbeitsverweigererregelung. Da soll mir mal jemand erklären, wie das nicht das Recht auf freie Berufswahl aushebelt. Ich verstehe das nicht.
Du sagtest vorhin, das Bürgergeld, diese Diskussion gerade, das ist nur eine Ausrede. Wofür? Wofür ist das eine Ausrede?
Dafür, dass wir ganz andere Probleme haben. Also es wird ja die ganze Zeit so getan, als hätten wir ein krasses Verteilungsproblem, als müssten wir unbedingt Geld woher kriegen, was irgendwelche Leute verbrauchen, die es eigentlich nicht verdient haben. Aber es ist Bullshit, wir haben wirklich richtig viel Geld. Aber dieses Geld, das liegt eben da, wo die Leute, die es haben, auch gerne wollen, dass es da bleibt. Und ich meine, man muss sich nur angucken, wofür Gelder freigemacht werden, auch jetzt, wo angeblich kein Geld da ist. Stichwort, dass Fliegen günstiger wird, solche Sachen. Also dafür ist dann Geld da, aber eben fürs Bürgergeld nicht oder für Sozialausgaben im Allgemeinen. Und es ist ja so, dass zum Beispiel die Vermögenssteuer ausgesetzt ist seit 1997, aber eigentlich sollte sie nur reformiert werden. Aber komischerweise ist seitdem nichts mehr passiert und es haben auch wenige Leute Interesse daran, dass was passiert. Seit diesem Jahr 1997 fehlen uns schon mindestens 380 Milliarden Euro wegen dieser ausgesetzten Vermögenssteuer. Und dafür könnten wir die Grundsicherung sowas von 50 Millionen mal finanzieren, so ungefähr. Es ist einfach lächerlich. Und dann haben wir auch noch das Phänomen der Erbschaftssteuer, die einfach permanent immer weiter ausgehöhlt wird und die eine reale Bedrohung für die Demokratie ist. Weil wenn in der Demokratie nicht mehr wirklich zählt, dass eine Stimme immer gleich viel wert ist, sondern eigentlich Geld jeder Stimme auch noch ganz viel Wert beimisst, dann haben eben die, die viel Geld haben, am meisten Gewicht. Und das ist de facto so.
Dynastiebildung ist das, was wir mit der Erbschaftssteuer machen. Ja.
Es gibt halt eine große Lobby, die sich dagegen einsetzt, dass die Erbschaftssteuer tatsächlich fair geregelt wird und die sich auch dagegen einsetzt, dass die Vermögenssteuer wieder eingeführt wird und die sich auch dagegen einsetzt, dass zum Beispiel auf Kapitalerträge viel weniger Steuern gezahlt wird als auf Arbeit. Ja, das mag jetzt so ein bisschen fachidiotisch klingen, aber das sind alles Sachen, die sind ganz einfach zu verstehen und die würde man auch super einfach verstehen, wenn man darüber so viel reden würde wie übers Bürgergeld. Aber anstatt über Kapitalertragssteuer zu sprechen, die eben fällig wird auf Kapitalerträge, also sprich auf zum Beispiel Miete oder so oder Pachteinkünfte, die geringer sind, das sind geringere Steuern als Arbeit, als auf Arbeit fällig werden. Darüber spricht man nicht. Man spricht irgendwie darüber, dass Leute, die Bürgergeld beziehen, jetzt wieder faktisch weniger Geld kriegen sollten, indem die Berechnungsmethode zurückgedreht wird auf Vor-Corona-Zeiten, sodass zwar der Regelsatz erstmal nicht wirklich gekürzt wird, aber im Laufe der Jahre ist das Geld weniger wert und deswegen haben sie halt weniger Kaufkraft. Auch kompliziert, wird aber trotzdem hoch und runter geschrieben in den Zeitungen. Da könnte man mal auch nachverfolgen, wer hat sich denn dafür eingesetzt, dass es überhaupt weniger Steuern auf Kapitalerträge gibt? Und dann muss man sich halt auch angucken, dass all die armen Menschen, von denen es viel mehr gibt in Deutschland, eben keine gut finanzierte Lobby haben.
Mit diesen Änderungen jetzt im Bürgergeld hin zu vor Covid, was wird das zur Folge haben für die BürgergeldempfängerInnen? Wird es schlimmer für die oder bleibt es jetzt schlimm? Also was passiert jetzt mit diesen Menschen?
Es ist ein Mythos, dass das nur, in Anführungszeichen, sich auf die Bürgergeldbeziehenden auswirken würde. Es wirkt sich in der Realität auch auf die Leute aus, die bereits arbeiten oder die in Erwerbsarbeit sind, und zwar bis ins mittlere Lohnsegment eigentlich hinein. Also weil ja klar ist, dass je schlechter die Grundsicherung oder das Bürgergeld ausgestaltet ist, desto schlechter ist die Verhandlungsgrundlage für Arbeitnehmende. Und zum Beispiel ein Grund, weswegen so viel über das Bürgergeld geredet wird, ist auch, um davon abzulenken, dass eben Arbeitnehmerrechte massiv angegriffen werden gerade, ne? Also da haben wir wieder auch Abschaffung des 8-Stunden-Tags, Abschaffung der 40-Stunden-Woche, solche Sachen. Je schlechter die Arbeitslosenhilfe ist, sage ich mal, desto schlechter ist eigentlich auch die Verhandlungsgrundlage für Leute, die wenig Geld verdienen. Weil natürlich machst du weniger Versuche, fair für deine Arbeit bezahlt zu werden oder faire Bedingungen zu schaffen, wenn du riesige Angst davor hast, ins Bürgergeld zu fallen. Weil für alle diejenigen, die neu ins Bürgergeld kommen, gelten auch sofort wirklich harte Regeln.
Du sagst, wir brauchen diese Masse an Armen als Drohkulisse.
Das Bürgergeld ist eine einzige Drohkulisse, ja. Weil, also, es ist ja auch schon so absurd, dass die meisten gar nicht arbeiten können, die Bürgergeld beziehen. Und trotzdem müssen sie von der Hand im Mund leben. Also, was spricht denn dagegen, Jugendlichen und Kindern, die im Bürgergeld sind, logischerweise, weil ihre Eltern im Bürgergeld sind, was spricht denn dagegen, denen ein faires Leben zu ermöglichen, in dem sie nicht sich genauso wie ihre Eltern fragen, wie soll ich meine nächste Mahlzeit bekommen, wie soll ich die Kleidung, wie soll ich die Schulsachen. Von solchen existenziellen Fragen sind SchülerInnen, die Bürgergeld oder Grundsicherung beziehen, nicht geschützt, sage ich mal. Die haben diese Ängste und Sorgen auch. Die bemerken das ja, in welchem Kampf ihre Eltern stecken. Das ist einfach hochgradig unfair. Und ja, das Bürgergeld ist eine Drohkulisse.
Wie hoch müsste das eigentlich sein, um keine Drohkulisse mehr sein zu können, sondern tatsächlich eine Existenzsicherung?
Man spricht dann von Armutsfest, wenn das Bürgergeld dafür sorgen würde, dass man die tatsächlichen Kosten decken kann und nicht Gefahr läuft, sich weiter zu verschulden. Das wäre armutsfest. 813 Euro plus Stromkosten, zurzeit sind die ja in den 563 Euro drin, plus eine Regelung für sogenannte weiße Ware. Weiße Ware sind Haushaltsgeräte, die man derzeit ja als Darlehen beantragen muss und dann aus dem Regelsatz abstottern muss, womit man dann zeitweise wieder unter dem Existenzminimum leben muss. 813 Euro plus Stromkosten plus eine realistische Regelung für Haushaltsgeräte.
Und wenn wir das haben, dann ist auch die Demokratie gestärkt, weil ich nämlich mal gelernt habe, dass wer Armut bekämpft, die Demokratie stärken würde. Was merkst du in deiner Arbeit diesen Zusammenhang?
Also ich glaube, was sich einfach nicht bestreiten lässt, ist, dass wenn man in dieser Art Existenzkampf steckt, man wenig Ressourcen hat für Organisation, für Organisierung. Und was ja auch sichtbar ist, ist, dass mit den Jahrzehnten also die Wahlbeteiligung abgenommen hat bei Menschen, die von Armut betroffen sind. Und das hängt ganz stark damit zusammen, dass es ein Repräsentationsproblem gibt. Also es werden einfach die Reichen, sage ich mal, oder die privilegierteren Menschen oder auch die Mittelschicht stärker repräsentiert im Bundestag. Sie erleben stärker, dass das, was für sie wichtig ist, tatsächlich auch umgesetzt wird, dass sich für sie etwas zum Positiven verändert, während Menschen, die in Armut leben, nie einen Unterschied bemerken. Für sie ist das relativ egal, ob jetzt die Ampel regiert oder schwarz-rot oder wer auch immer. Also am Ende haben sie immer nur bemerkt, für sie wird es schlechter. Und natürlich resultiert aus sowas auch eine Art Politikverdrossenheit.
Jetzt kann so ein vergleichsweise kleiner Verein wie ihr ja wenig mehr machen, als immer wieder den Finger in die Wunde zu legen, was ja auch irgendwie ganz schön ist, wenn, ne? Weil ihr kommt so, also der Staat sagt, nee, das geht nicht, und ihr sagt, doch, das geht, hier, guck. So, ist ne, so, aber gibt ja auch noch größere Player, wie zum Beispiel die Arbeiterwohlfahrt, also die großen Wohlfahrtsverbände, denen fehlt aber auch überall Geld. Was könnten die tun?
Ich glaube, ehrlich gesagt, es ist ein bisschen eine Übermacht, mit der wir uns konfrontiert sehen oder die sich auch konfrontiert sehen. Also ich finde es halt auch ein bisschen unfair, das alles auf die abzuwälzen. Letztendlich brauchen wir in der Politik Kräfte, die sich wirklich dafür einsetzen, dass sich die Situation verändert. Und das macht zum Beispiel die Linke sehr gut. Also genau, am Ende brauchen wir wirklich Leute, die im Zentrum der Macht sitzen, die auch ein Interesse daran haben.
Alleine kriegen wir es nicht hin als Zivilgesellschaft.
Nein, kriegen wir nicht.
Aber wir sind mehr.
Ja, aber ja, dann zeig mir den Weg auf. Also,
wenn wir es alleine nicht hinkriegen als Zivilgesellschaft, die Politik aber nichts macht, sonst hätte sie ja längst was gemacht. Was machen wir denn dann jetzt?
Ja, also ich finde es schon total wichtig, nicht zu resignieren und sich anzugucken, wo Leute was Gutes machen und sich dem eventuell auch anzuschließen und sich zu informieren und sich umzugucken und hilfsbereit zu sein auch, weil das werden wir in der nächsten Zeit sowieso viel stärker brauchen, dass einfach die Menschen sich gegenseitig unterstützen und dass zivilgesellschaftliche Strukturen Gelder und Aufmerksamkeit bekommen. Auch, genau, also deswegen finde ich, ja, es ist einerseits auf eine Art hoffnungslos, aber gleichzeitig gibt es gute Ansätze und denen muss man sich dann halt anschließen. Und man kann auch, ja, man kann schon irgendwie gucken, was man selber tun kann und wo man sinnvoll unterstützen kann.
Helena Steinhaus, ich danke dir.
Gerne. Danke auch.